Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was gerade war, ist schon vergessen. Ob es warm oder kalt ist, wird nicht erkannt. Und am Ende erkennen Alzheimer-Patienten auch ihre Angehörigen nicht mehr. Aktuell sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland von einer Demenzerkrankung betroffen. Etwa 2/3 der Betroffenen leiden an Alzheimer, der häufigsten Form der Demenz. An einem Wirkstoff zur Behandlung von Alzheimer wird schon seit sehr vielen Jahren geforscht und einer der vielversprechendsten ist Lecanemab. Vor 2 Stunden hat nun die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bekannt gegeben, ob sie diesen Wirkstoff zur Zulassung empfiehlt. Und sie hat Lecanemab abgelehnt. Das Risiko der Nebenwirkungen sei zu hoch. Ich habe vor 1 Stunde mit dem Neurologen Professor Klaus Fließbach vom Universitätsklinikum Bonn gesprochen. Er leitet dort unter anderem die Gedächtnisambulanz. Und ich wollte von ihm wissen, ob er die Entscheidung der EMA nachvollzieht bzw. teilen kann.
Zunächst mal muss man sagen, dass die Einschätzung natürlich extrem schwer ist, da Risiken und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Die Nutzen des Medikaments sind zunächst mal die, dass sie eine Alzheimer-Krankheit auch nicht stoppen können oder nicht heilen können, sondern dass sie eine Verzögerung des Verlaufs bedingen. Demgegenüber stehen Nebenwirkungen. Das sind in erster Linie Nebenwirkungen, die man auf Hirnbildern sieht, also auf Kernspintomografien des Kopfes, die in den seltensten Fällen irgendwelche wirklichen Effekte hatten auf die Patienten oder negative Auswirkungen auf die Patienten hatten, die aber in einzelnen Fällen auch schwerwiegend waren und möglicherweise in sehr seltenen Fällen auch zum Tode führen. Und das ist halt was generell extrem schwer gegeneinander abzuwägen ist aus meiner Sicht. Wie soll man die Verbesserung eines Verlaufs einer Demenz abwägen gegen sehr seltene Ereignisse, die möglicherweise als Nebenwirkung auftreten können?
Nun arbeiten Sie ja auch mit Alzheimer-Patienten und Patientinnen und Demenzerkrankten. Ist diese Entscheidung für Sie eine Enttäuschung gewesen?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es halt mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Ich meine, die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, die hat letztlich nur zu entscheiden, wiegen die Kosten und die möglichen Risiken und der Nutzen sich gegenseitig auf, besteht ein positives Nutzen-Kosten- oder Risikoverhältnis. Das haben die getan, sie haben es negativ bewertet. Nochmal, das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Da will ich auch nicht sagen, ich könnte das besser beurteilen als die EMA. Die haben sich da sicher sehr viele Gedanken gemacht. Die haben auch die Rohdaten nochmal angefordert und haben sich das nochmal sehr genau angeguckt. Aus Sicht von uns Alzheimer-Forschern ist das eine große Enttäuschung, weil die Frage ist, wie kommt man dann überhaupt weiter, wenn man ein Medikament, was jetzt einen nachgewiesenen Nutzen hat und was anders als alle Medikamente, die wir bisher zur Verfügung haben, wirklich an der Ursache der Alzheimer-Krankheit ansetzen. Wenn man das jetzt nicht zulässt, dann führt das möglicherweise dazu, dass da eine Entwicklung aufgehalten wird oder verzögert wird, die in der Zukunft wirklich eine Perspektive eröffnen würde, im Sinne von, wir können der Alzheimer-Krankheit ernsthaft etwas entgegensetzen. So.
Lassen Sie uns doch mal ganz kurz klären, wie wirkt Lecanemab, beziehungsweise wo setzt der Wirkstoff überhaupt an?
Genau. Die Alzheimer-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung und Alois Alzheimer hat damals schon unter dem Mikroskop die Veränderungen beschrieben, die im Gehirn dabei zu sehen sind. Das sind 2 Auffälligkeiten. Das sind sogenannte Amyloid-Plaques, die im Hirngewebe verteilt sind und sogenannte Taufebrillen, die in den Nervenzellen auftauchen. Und es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass die Amyloid-Plaques so der erste Stein einer Kette von Ereignissen ist, die sich dann abspielen, dass das also der kausale Übeltäter ist des Ganzen. Das lässt sich daraus ableiten, dass diese Amyloid-Plaques so ziemlich das Erste sind, was wir sehen bei Alzheimer-Patienten, wenn man die untersucht, und dass genetische Alzheimer-Fälle, die es auch gibt, die sie extrem selten sind, aber dass die Gene, die dabei betroffen sind, auch auf diesen Amyloid-Stoffwechsel sich auswirken und zu diesen Amyloid-Plaque-Ablagerungen führen. Deshalb gab es schon sehr früh die Idee, wie kann man vielleicht das Immunsystem stimulieren, um diese Alzheimer-Plaques und ihre Vorstufen zu attackieren und abzubauen. Und das ist eben das, was Lecanemab erfolgreich tut. Das kann man nachweisen, das kann man in entsprechenden bildgebenden Verfahren nachweisen, das kann man auch im Nervenwasser nachweisen. dass durch diesen Wirkstoff wirklich diese Eiweißablagerungen als solche abgeräumt und attackiert werden. Lange Zeit war nicht klar, ob das dann wirklich noch hilft, weil diese Ablagerungen treten immer schon Jahre oder Jahrzehnte vor den Symptomen auf. Und die Studien, die uns jetzt vorliegen für den Wirkstoff Lecanemab, aber auch für den Wirkstoff Donanemab, der in den USA ebenfalls schon zugelassen worden ist, zeigen, dass es wirklich einen klinischen Nutzen hat, dass also die Demenz, das Fortschreiten der Demenz verlangsamt werden kann durch solche Antikörpertherapien. Und das ist ein Meilenstein. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist ein Meilenstein für die Forschung. Das ist eigentlich das erste Mal, dass man überhaupt ein wirksames Medikament hat gegen solche neurodegenerativen Erkrankungen.
Der Wirkstoff wurde in den letzten 10 Jahren ja in klinischen Studien auch sehr intensiv untersucht mit mehreren hunderten Teilnehmenden. Zuletzt gab es eine klinische Phase-3-Studie. Mit welchem Ergebnis?
Genau, das Ergebnis ist zunächst mal zeigen die Begleituntersuchungen, dass der Antikörper das tut, was er tun soll. Das heißt, dass diese Amyloid-Ablagerungen wirklich abgebaut werden. Das kann man mit der sogenannten Positronen-Emissionstomographie, dem PET, nachweisen. Teilweise konnte bei den Patienten dann das unter die Nachweisgrenze gebracht werden. Also man konnte dann diese Ablagerungen, die mutmaßlich ursächlich verantwortlich sind für die Erkrankung, gar nicht mehr nachweisen. Und das ist einhergegangen mit einer Verzögerung des klinischen Verlaufs. Wir wissen alle, dass Alzheimer-Patienten im Laufe der Zeit immer mehr an kognitiven Fähigkeiten einbüßen. Und bei diesen Studien kam raus, dass dieser Verlust etwa um ein Drittel reduziert werden konnte. Also es gibt da so Skalen, die dann messen, wie gut oder schlecht ist die Kognition bei einem Patienten. Und der Effekt über einen Beobachtungszeitraum von 18 Monaten lag bei etwa 30% Reduktion des Fortschreitens der kognitiven Störungen. Das ist natürlich sehr abstrakt. Was heißt 30% oder so etwas? Wenn man das zeitlich betrachtet, kann man vielleicht vereinfacht sagen, die Patienten, die wirklich das Medikament bekommen haben, waren nach 12 Monaten auf demselben Stand wie Patienten, die das Placebo erhalten haben, nach 18 Monaten. Also hat man etwa 6 Monate, wenn man so will, gewonnen oder den Verlauf der Erkrankung verzögert.
Bundesweit sind nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft etwa 1,8 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Besteht für diese vielen Menschen denn nun Hoffnung auf andere Wirkstoffe, die zur Zulassung empfohlen werden?
Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass die Geschichte mit den Antikörpern noch nicht auserzählt ist, nur weil die Europäische Zulassungsbehörde die Zulassung abgelehnt hat. Die Wirkstoffe sind in den USA zugelassen worden, schon vor einem Jahr.
In Japan ja auch.
In Japan, China und Südkorea sind sie zugelassen worden. Letztlich bedeutet die Entscheidung der Europäischen Zulassungsbehörde jetzt, dass sie es diesen Ländern überlassen, die klinischen Erfahrungen zu machen und diese Wirkstoffe weiterzuentwickeln. Letztlich glauben wir Forscher eben, dass die Weiterentwicklung dieser Medikamente auch erst dann möglich ist, wenn man sie außerhalb von Studien im klinischen Feld ermöglicht. Aus meiner persönlichen Sicht wäre das jetzt angezeigt gewesen. Es gibt ja immer so ein bisschen die Frage, würde man selber das Medikament nehmen, würde man es seinen eigenen Eltern empfehlen, wenn die betroffen wären? Ich würde die Frage klar mit Ja beantworten.
Ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Neurologen Professor Klaus Fließbach. Er forscht unter anderem auch am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen.